Ich wurde hier zusammenfassen, was in der ersten Stunde gesagt worden war. Hier ist eine Spirale dargestellt, wie ein suchthaftes Verhalten sich langsam verstärkt und auch entwickelt bis zu einem Zusammenbruch. Wo ich als A hier bezeichnet habe, das ist also ja ein Anfang eines suchthaftes Verhaltens, wobei dieses Ausagieren als ein Erlebnis dargestellt wird, dass die Verstimmung eines Menschen vorübergehend verbessert hat. Eigentlich müsste dann diese Spirale damit beginnen, dass man unterschwellig oder auch bewusst irgendwo ein Defizit in seiner Emotion, in seiner Psyche, in seinem Leben über lange Zeit gefühlt haben muss. Oder es kann auch so gekommen sein, dass ein traumatisches Erlebnis in der Gegenwart einen Menschen dermaßen unsicher gemacht hat oder belastet hat oder verstimmt hat, um diese Schmerzen zu entrinnen oder auch die Nerven zu beruhigen. Oder man sich aus seiner Verstimmung zu befreien, hat man ein bestimmtes Erlebnis gehabt. Aber wenn so eine Voraussetzung in negativer Art vorhanden war, erlebt man dieses erste Erlebnis ganz, ganz qualitativ anderes, dass diese Verstimmung von diesen Menschen verbessert hat. Ich habe manche Leute kennengelernt. Ich mache keine akute Suchtbehandlung, aber wenn die Menschen entweder von sich zu mir zur Beratung gekommen sind oder mindestens ein Jahr oder zwei Jahre abstinent gewesen sind, aber angefangen haben, über ihr eigenes Leben nachzudenken und eine Psychotherapie wünschen, dann mit diesen Menschen mache ich eine psychotherapeutische Behandlung. Nun, dabei habe ich sehr oft gehört, dass die meistens junge Menschen zu mir sagten, das erste Erlebnis hat meinen Lebenslauf so verändert, dass ich von daher angefangen habe, nach dem gleichen Erlebnis wieder und wieder zu suchen. Ich habe mich richtig normal gefühlt, während ich bis dahin immer innerlich leer und ausgebrannt ausgegangen bin. Das war für mich eine sehr interessante Aussage. Bevor ein suchthaftes Verhalten beginnt, scheint bereits so bei solchen Menschen so ein seelisches Defizit vorausgegangen zu sein. Dann kommt es zu dem ersten ausagierenden Erlebnis. Vorübergehend fühlen sie sich in ihrer Depression oder Verstimmung positiv hergestellt, aber die Wirkung hält nicht lange an. Und meistens fühlen sich eher schuldig oder beschämt, wenn sie darüber nachdenken, ja, wie sie diese Verstimmung mittels von verschiedenen Dingen ausagiert haben. Denn es ist ja nicht ganz ethisch und moralisch einwandfrei, dass man etwas Gutes künstlich für sich voll beansprucht und etwas Unerfreuliches und Negatives künstlich aus unserem Leben aussperrt. Denn Gutes und weniger Gutes, beides gehören zu unserem Leben. Und Wir dürfen uns an Gutem freuen und an Nicht-Gutem müssen wir entweder ertragen oder daraus etwas lernen, damit unser Leben als Ganzes einen Sinn bekommt. Aber viele, die in die Sucht hinein verfallen sind, haben bereits extrem so eine Scheu vor dem Nicht-Guten aus dem Leben gehabt, so dass dieses künstliche Sortieren, etwas Gutes soll zu mir mehr gehören, etwas weniger Gutes soll aus meinem Leben ausgesperrt werden. Diese Haltung ist sehr deutlich und das ist nicht ganz moralisch und ethisch einwandfrei. Dennoch, wenn so ein Wohlbefinden, das künstlich herbeigeführt worden ist, diese Menschen dermaßen beeindruckt, dann trotz dieses Scham- und Schuldgefühles gehen sie wieder doch auf die Suche nach Behebung so einer Lebenslast. Aber zunächst mal, wenn sie so ein Schuldgefühl oder Schamgefühl fühlen, bemühen sie sich, es wieder gut zu machen, wie wir gestern auch kennengelernt haben. So eine Schande oder so eine Schuld muss wieder gesühnt werden. Aber in der Form, dass sie also ihre eigene Fassade aufpolieren, verbessern, damit keiner dahinter kommt, dass so ein negatives Ausagieren stattgefunden hat. So kann vorübergehend eine Abstinenz zum Ausdruck gebracht werden. Aber nicht nur eine Abstinenz, sondern extrem kann man auch moralisch vorübergehend sich verhalten. Aber dadurch wird nicht oft so eine Grundverstimmung verbessert. Dann kommt ein übersteigertes, krankhaftes Verlangen nach dem Wohlbefinden, nach dieser emotionalen Veränderung, die man einmal schon erlebt hat. Dann kommt man in eine Phase der Verdrängung und Verleugnung, indem man das ausagierende Erlebnis rationalisiert. So schlimm war es ja gar nicht. Ich habe es ja auch verdient, dass mir etwas Gutes passiert. Denn das Leben ist ja so düster und so hoffnungslos. Ich muss ja auch etwas Gutes erleben und so weiter und so fort. Oder man projiziert, weil der und der und der mich so schlecht behandelt haben. Da muss ich mir selber eine Wiedergutmachung verschaffen. Nicht wahr? Oder auch Dissoziation, so wird also psychologisch genannt, findet statt hier. An das, was man an Schuld und Schamgefühl empfunden hat, wird getrennt von der Tat, durch die so ein Scham- und Schuldgefühl entstanden ist. Und rational weiß man, dass diese und jene ausagierende Aktion durchaus negatives Ergebnis bringen kann. Aber dieser Zusammenhang wird auseinandergenommen und abgetrennt voneinander. Das nennt man Dissoziation. Eine Assoziation wird durchtrennt. Und nur die positive Seite, subjektiv positive Seite dieser Tat wird einen überzeugen. Also etwas Schönes muss zum Leben gehören, so dass man wieder zu einem solchen Ausagieren zurückgeht. Dann wiederholt sich derselbe Vorgang nach dem Ausagieren, wenn man wieder zur Vernunft zurückkommt, fühlt man sich extrem beschämt und schuldig für das, was man selber getan hat. Und man kann selber manchmal nicht fassen, habe ich das gemacht? War das denn wirklich ich? Nein, also ich muss ein ganz anderes Leben führen. So fängt dieser Mensch wieder an, an der Abstinenz zu halten und an der Polierung der Fassade. Aber nun, in diesem Zustand wieder, nicht mal so lange der eigentliche und Urproblem nicht aufgearbeitet wird, geht man in die Verstimmung zurück. Und je verstimmter, je unglücklicher man sich fühlt, dann desto stärker wird auch das Verlangen wieder. Ich muss etwas wieder bekommen, damit ich normal werde oder mich normal fühle. Sehen Sie, dann passiert es wieder. So wiederholt sich derselbe Vorgang wie eine Spirale. Und je häufiger diese Spirale sich wiederholt, desto fester ist man in einem Suchtverhalten schon behaftet und gefangen. Nun, der Anfang kann ganz harmlos zunächst mal angefangen haben. Aber wenn solche Voraussetzung in Form einer bewussten oder unbewussten Verstimmung da gewesen ist, die durch das erste Erlebnis wunderbar aufgehoben worden ist, dann ist dieser Mensch gefährdet. Aber wie kommt man überhaupt zu einer Einstellung, dass man so ein Defizit oder Manko, das man in seinem emotionalen Leben gefühlt hat, zwanghaft aufzubessern? Dazu hilft wieder ein Experiment, ein Tierexperiment eines amerikanischen Forschers. Dieser Forscher hieß John Falk. Sehr wahrscheinlich ein deutscher Abstammung. Falk ist ja ein deutscher Name, nicht? Ja, er hat eine sehr interessante Beobachtung gemacht an Ratten. Er ist ein Physiologe und er wollte Wasserhaushalt von Ratten untersuchen. Das war sein eigentliches Ziel. Aber zufällig hat er durch sein Experiment ein sehr, sehr nachdenkliches Phänomen festgestellt. Nämlich, er hat zunächst Ratten so genügend gefüttert und dabei hat er Wassermenge gemessen, wie viel diese Tiere am Tag Wasser brauchen. Dann hat er die Tagesration am Futter um 20% reduziert. Das heißt, diese Tiere bekamen nur 80% von Tagesration. Dabei stellte er genauso genug Wasser zur Verfügung, dass diese Tiere Wasser trinken konnten. Er hat festgestellt, dass der Bedarf an Wasser von diesen Tieren wird auch mit der Reduktion von Essen auch reduziert. Es wird weniger. Die Tiere brauchen weniger Wasser, wenn sie weniger Futter bekommen. Dann hat er diese Tiere wieder trainiert. Wenn diese Tiere auf den Hebel drücken, dann bekommen sie Futter. So ein Trick hat er erdacht und diese Tiere wurden sehr gut trainiert. Um Futter zu bekommen, dann brauchten sie nur auf den Hebel zu drücken. Dann kriegten sie genug. Nachdem diese Tiere diesen Vorgang gelernt haben, hat er diese Tiere in einen Spezialkäfig jeden Tag 3 Stunden eingesperrt. Aber in diesem Käfig hat er so einen Hebel installiert. Aber ein Trick war, wenn auch diese Tiere auf den Hebel drücken, kommt Futter nicht regelmäßig herunter, sondern völlig willkürlich kommt also Futter herunter, nicht? Das ist ja eine Gemeinheit. Aber er wollte diese Tiere frustrieren. Und hinzu hat er nur wiederum 80% der Tagesportion zu diesen Tieren gegeben. Also doppelte Frustration. Einmal Reduktion der Tagesration um 20% und nicht mal diese willkürliche Angebote vom Futter. Und was diese Tiere gelernt haben, waren praktisch total umsonst. Desto ärgerlicher. Ich weiß nicht, ob die Tiere ärgerlich werden. Sehr wahrscheinlich doch. Aber frustrierter sind sie, nicht? Da hat er festgestellt, dass diese frustrierten Tiere 10-mal mehr Wasser trinken, als sie es nötig haben. Das war für ihn eine Entdeckung. Wie kommt das, dass diese Tiere 10-fach mehr Wasser trinken? Ob sie es brauchen oder nicht, das ist eine andere Frage. Physiologisch konnte er gar keinen Grund feststellen, dass diese Tiere so viel Wasser brauchen. Aber sie tranken auf jeden Fall 10-fach mehr Wasser. Er hat angefangen, mit anderen Tieren das gleiche Experiment durchzuführen. Und andere Tiere reagierten genauso. Schließlich hat er mit Menschen das gleiche Experiment durchgeführt. Ich weiß nicht, mit welcher Modifikation er dieses Experiment durchgeführt hat. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind von einem guten Freund oder Freundin zum französischen Essen eingeladen. In einem wunderschönen, vornehmen Restaurant. Nicht? Und Sie nehmen Platz, alles ist wunderbar geschmückt und Tafel wunderbar. Sie kriegen so große Teller. Aber so viel Portion Essen. Da Sie höflich sind und vornehm, klagen Sie gar nicht darüber, nicht wahr? Dass Sie Hunger haben. Aber ich wette, Sie werden sehr oft Wasser bestellen, um Ihren Magen, nicht wahr? Irgendwie, ja, zufriedenzustellen. Sie werden sicherlich nicht zufrieden gestellt. Und nachdem Sie sich für diesen wunderschönen Abend bedankt haben, laufen Sie ganz bestimmt zum nächsten McDonald's. Aber so eine Verhaltensweise ist ja interessanterweise, ich war auch bekannt, uns bekannt, irgendwo vertraut. Er hat daraus einen Schluss gezogen, wenn Tiere, aber auch Menschen, an Grundbedürfnissen keine Befriedigung finden, dann scheinen sie, auch inklusive Menschen, an Ersatzbefriedigung zwanghaft zu werden. Dass sie so viel Ersatzbefriedigung hineinstopfen müssen, damit man das Gefühl bekommt, an vermissten Grundbedürfnis erfüllt worden zu sein. Das war seine Schlussfolgerung aus diesem Experiment. Was für Grundbedürfnisse dann haben wir Menschen? Es gab wiederum einen amerikanischen Psychologe, der auch hier in Deutschland bekannt geworden ist, Abraham Maslow. Abraham Maslow war quasi ein psychologischer Guru in Bezug auf Selbstverwirklichung mit anderen psychologischen Guru zusammen. Durch seine Arbeit in Bezug auf Selbstverwirklichung wurde er sehr bekannt. Aber er untersuchte die Grundbedürfnisse von Menschen. Ja, ursprünglich hatte er Studenten, die in seiner Universität waren, untersucht, wobei er Menschen oder diese Studenten unterteilten in zwei Gruppen. eine Gruppe ist Menschen, die solche Selbstverwirklichung erreicht zu haben scheinen. Selbstbewusst und tatkräftig und lebensbejahend und auch ausgeglichen und auch in vielen Unternehmungen sind sie erfolgreich. Solche Studentengruppe und eine andere Gruppe, alles andere als diese erste Gruppe. Dann hat er die Lebensgeschichte und den Werdegang von diesen beiden Gruppen von Studenten untersucht. Durch diese Untersuchung kam er auf sogenannte Hierarchie der Grundbedürfnisse. Durch diese Theorie wurde er bekannt. Und er ging davon aus, dass hier zuallererst ein physiologisches Grundbedürfnis vorliegt bei Menschen. Das heißt, ein Bedürfnis eines Säuglings sozusagen, obwohl dieses Bedürfnis durch das ganze Leben hindurch wie rote Faden gezogen werden kann. Aber ein Grundbedürfnis, dass man an Hunger und Durst genügend und zufriedenstellend erfüllt wird. Aber auch Wärme und auch Berührung. So eine physiologische Fürsorge scheint eine der ersten Grundbedürfnisse zu sein, das jeder Mensch braucht. Und wenn der Mensch an diesem Grundbedürfnis erfüllt ist, dann ergibt sich das zweite Bedürfnis. Dieses Bedürfnis ist Bedürfnis nach der Sicherheit. Denken Sie wieder an die Entwicklung eines Kindes. Nicht nur, dass ein Kind physisch gut versorgt ist. Wenn das Bewusstsein eines Kindes immer an menschliche Gestalt annimmt, dann suchte dieses Kind nach Sicherheit. Wenn ein Kind ganz allein irgendwo abgestellt wird, dann schreit dieses Kind. Je gesünder dieses Kind ist, desto lauter schreit dieses Kind, damit eine Sicherheit in Form von Mutter oder Erziehungsperson emotional von diesem Kind erfasst wird. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist ein emotionales Bedürfnis. Wenn aber dieses Bedürfnis gestillt wird, ergibt sich dann das dritte Grundbedürfnis oder macht sich das dritte Grundbedürfnis noch bewusst wahrnehmbar. Das dritte Grundbedürfnis lautet Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit. Das Kind beginnt es zu unterscheiden, ob es Liebe ist oder ob es eine Pflichtübung. In seinem emotionalen Vermögen kann jedes Kind mit 2-3 Jahren eine Unterscheidung treffen. Und daran orientiert sich dieses Kind, ob eine sichere emotionale Bindung mit der Mutter hier hergestellt werden kann oder eine ängstlich anklammernde Beziehung zu der Mutter hergestellt werden muss. Das Kind kann noch nicht diese Beziehung zwischen Mutter und ihm deuten, weil keine Sprache diesem Kind gegeben ist. Je unsicherer dieses Kind fühlt, desto stärker neigt dieses Kind sich an dieser Erziehungsperson fest zu klammern. Nun, es kann unter Umständen auch zu einer vermeidenden Beziehung kommen, so das Kind sich selbstständig machen muss, um nicht von der Ablehnung der Mutter bedroht zu werden. Aber je nachdem, ein Grundbedürfnis des Kindes wird emotional noch bewusster. Sicherheit brauche ich. Zugehörigkeit brauche ich. Und Liebe brauche ich. Wenn dieses dritte Bedürfnis gestillt worden ist, macht sich das vierte Bedürfnis bemerkbar, nämlich Bedürfnis nach Wert geachtet zu sein. Wir haben gestern gelernt, dadurch, dass dieses Kind wert geachtet behandelt wird, ergibt sich in dem Bewusstsein dieses Kindes das Selbstwertgefühl. Durch eine solche Beziehung, in der diese Wertachtung deutlich wird, wird dieses Kind lernen, sich selbst auch wert zu achten, aber auch andere Menschen wert zu achten. Es fällt diesem Kind leichter, so eine tragfähige Beziehung mit den anderen herzustellen, zu tragen und aufrechtzuerhalten, zu fördern auch. Wenn aber dieses vierte Grundbedürfnis befriedigt ist, vorausgesetzt, dann macht sich das fünfte Bedürfnis hier bemerkbar. Das war seine Theorie, nicht? Nämlich Bedürfnis nach der Selbstverwirklichung. Nun, über die Selbstverwirklichung sind viele, viele unterschiedliche Meinungen entstanden. Viele Diskussionen wurden durchgeführt. Ich will es nicht hier wiederholen. Aber zumindest ein Teil seiner Gedanken, als er über die Selbstverwirklichung gesprochen hat, war eine Sinnfindung und Sinnerfüllung des Lebens gewesen. Wenn man sein Buch liest, dann kommt man nicht so leicht darauf, dass er mit der Selbstverwirklichung einen narzisstischen, egoistischen Haltung hier gemeint hat oder Lebensweise gemeint hat. Das meint er nicht. Aber natürlich sind ja viele Diskussionen dadurch entstanden. Aber Sinnfindung und Sinnerfüllung, dieses Bedürfnis wird in einem Menschen wach. Aber diese Suche nach dem Sinn und Sinnerfüllung kann auch ohne, dass alle Grundbedürfnisse erfüllt wurden zu sein, in uns, nicht wahr, wach gerufen werden. Viele Menschen haben schon in der Pubertät oder in der Adoleszenz so eine Sehnsucht gehabt, weil halt solche Grundbedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass so ein Zusammenhang, so ein Zusammenhang vorhanden ist, der von John Falk festgestellt worden war, wenn ein Mensch an einem solchen Grundbedürfnissen Versäumnisse erlitten hat, dann würde dieser Mensch zwanghaft an einer Ersatzbefriedigung in Bezug auf die Kompensationsversuche der negativen Selbsteinschätzung, haben wir gestern kennengelernt, wie zwanghaft man auch überhaupt hier werden kann, um zu einem positiven Selbstwertgefühl zurückzukommen. So eine Voraussetzung scheint bei der Suchtproblematik auch vorhanden zu sein. Aber was ergibt sich, wenn man hier so mit einem Manko, inneren Defizit leben muss und gelebt hat? Es gibt verschiedene Symptome die daraus resultieren. Aber typische Symptome, die mehr oder weniger für alle Menschen angewendet werden können oder beobachtbar sind, die in einem Suchtverhalten sich befinden. Das sind vier Symptome. Das erste Symptom ist, die meisten von diesen süchtigen Menschen, damit meine ich nicht nur Drogenabhängigen und Alkoholabhängigen. Sie haben es verstanden, nicht wahr? Alle Suchtverhalten, die ja nur als Mittel von Menschen genommen wird, um die ursprüngliche Verstimmung zu verändern. Es gibt so viele Mittel dazu, aber diese Menschen weisen eine extreme Anfälligkeit auf gegenüber Emotionen. Vor allem auch starke Emotionen wie Ärger oder auch Traurigkeit oder Schmerzen. Sie haben ganz, ganz geringe, also Fähigkeit, sie zu ertragen. Wenn der Wut, die Wut oder Ärger aufkommt, dann kommt so ein Ärger ohne Hemmung auf. So machen sie nicht nur Gegenstände kaputt, sondern auch Beziehungen kaputt. Ja, und auch eine eigene Lebensplan oder Pläne machen sie auch kaputt. Es ist ihnen ganz egal, so sagen sie. Und ich kann diesen Ärger einfach nicht unterdrücken. Gerade deshalb benutzen sie ein bestimmtes Mittel, nicht nur Medikamenten oder chemische Substanzen, um diese Emotion, starke Emotion zu beruhigen oder unter Kontrolle zu halten. Es wird berichtet, dass ein hoher Anteil von Heroin oder Opiaten abhängige Menschen macht sich vor allem dieser Zusammenhang bemerkbar. Also ungebremster Ärger. Und wenn Sie durch diese Substanzen sich beruhigen, dann fühlen Sie sich erlöst, weil diese starke Emotion betäubt werden. Andere, Traurigkeit oder Depressionen, denen gegenüber sind manche Menschen sehr anfällig, dann benutzen sie dementsprechende Methoden, dass damit diese Emotionen wieder ins Gleichgewicht zurückgebracht werden konnten. Sehr auffällig, wenn sie abstinent geworden sind, dann werden sie zunächst mal extrem labil. Und wissen Sie nicht, wie Sie mit normalen Mitteln, vernünftigen Mitteln, Ihre Emotionen im Gleichgewicht halten konnten? Das ist ein Zielsymptom daher von allen Suchttherapeuten, dass die betroffenen Menschen erst lernen, durch das vernünftige Miteinanderreden, durch den vernünftigen Umgang mit anderen Menschen und mit Situationen ihre Emotionen im Gleichgewicht halten können. In mehreren therapeutischen Sitzungen wird so eine stressreiche Situation simuliert. Und in dieser Simulationssitzung müssen Sie lernen, wie Sie mit Ihren Emotionen anders umgehen. wenn sie sich beleidigt fühlen, wie sie dann darauf vernünftig reagieren und miteinander reden und auch sinnvoll streiten können, um diesen Zustand zu einem guten Ergebnis zu bringen. Oder wenn sie enttäuscht sind oder enttäuscht werden durch irgendwelche Begegnung mit Menschen, dann müssen sie auch in dieser Simulationssitzung lernen, wie positiv oder wie vernünftig sie über ihre eigene Enttäuschung mit dem betreffenden Gegenüber sprechen. Und durch das vernünftige Reden wieder die Situation ins Lot bringen und somit auch ihre eigene Emotion ins Gleichgewicht zurückbringen. So eine Übung muss wiederholt, wieder und wieder und wieder durchgeübt werden, bis sie so ein Verhalten gelernt haben, damit ihre Emotion nicht durch suchtmäßiges Verhalten künstlich ins Gleichgewicht zurückgebracht werden muss. Das zweite Symptom, das ist ein sehr niedriges Selbstwertgefühl. Das ist eine Gemeinsamkeit, die viele Suchtkranken miteinander teilen. Wir haben gestern genug hier gesprochen und diskutiert, wie man zum eigenen Selbstwertgefühl kommt, sei es positiv, sei es negativ. Aber wir haben meistens über beide Seiten vom positiven und negativen Selbstwertgefühl. Und das ist das Leben. Wir können nicht immer positives Selbstwertgefühl alleine haben. Unter Umständen können wir alle negative Selbstwertgefühle erfahren. Aber man muss lernen, wie man mit dem eigenen Selbstwertgefühl auch hier vernünftig umgehen muss. Dabei natürlich hilft es, vor allem bei Suchtkranken, wenn ihre Lebensgeschichte rekonstruiert wird. Und in solchen Sitzungen, meistens findet so eine therapeutische Sitzung in der Gruppe. Und es ist hilfreicher als individuelle Psychotherapie, es sei denn, dieser Mensch hat schon seine Abstinenz länger als ein Jahr oder zwei Jahre aufrechterhalten. Dann ist es möglich, dass auch eine individuelle Psychotherapie für diese Menschen hilfreich ist. Aber meistens in der Gruppe tauschen sie ihre Lebensgeschichte aus miteinander. Dann kommen sie aus ihrer seelischen Isolation heraus. Ich bin nicht der Einzige, der solche Lebensgeschichte hinter sich hat. Hast du das auch erlebt? Hast du dich auch so gefühlt? Ja, hast du da auch dann durch einen solchen Tunnel hindurchgegangen? Das verstärkt das Bewusstsein der Solidarität. Komischerweise, dieses Solidaritätsbewusstsein verleiht ihnen das Urvertrauen, das sie meistens in ihrem eigenen persönlichen Leben nicht erlebt hatten. Ich kann dort hinfallen, ich kann auch dort umfallen, aber hier, in dieser Solidarität, werde ich aufgefangen. Es ist sicherlich auch übertragbar, nicht wahr, auf manche christliche Gruppen auch. Wenn so ein Bewusstsein dem Menschen, einzelnen Menschen gegeben werden kann, hier bin ich sicher. Hier werde ich verstanden. Hier werde ich aufgefangen und unterstützt. Hier werde ich nicht an meiner wirklichen Person in Frage gestellt. Hier kann ich ehrlich sein, offen sein ich selbst sein. So ein Bewusstsein, so ein Erlebnis muss erlebt werden, bevor diese Menschen aus ihrer Suchtproblematik frei werden können. Aber wie ich schon hier andeutete, wenn so eine Gruppe, Jugendgruppe meinetwegen, da wäre, die in der Lage ist, solche Menschen von der Straße auch aufzunehmen, das wird für diese Menschen zu einem Schlüsselerlebnis, nicht? Um das Urvertrauen überhaupt zum ersten Mal zu gewinnen oder vielleicht zurückzugewinnen. Und in der therapeutischen Sitzung findet so ein Prozess statt. So dass in einer solchen Umgebung das niedrige Selbstwertgefühl oder erniedrigte Selbstwertgefühl nach und nach wieder aufgebaut werden kann aufgrund dieser Beziehung, die ja diese Menschen unterstützt. Und ich habe ja gestern auch hier versucht deutlich zu machen, dass unser Selbstwertgefühl nicht durch die Leistungsfähigkeit alleine oder Produkte, die wir an den Tag gelegt haben, alleine in uns entsteht, sondern durch ein Erlebnis, in dem man sich wert geachtet weiß. So etwas wird in der säkularen, also zur therapeutischen Sitzung, diesen Menschen angeboten und auch gegeben. Das dritte Symptom ist, sie haben große Schwierigkeit, eine vernünftige Beziehung mit anderen herzustellen. Denn die meisten Betroffenen haben ja keine tragfähige Beziehung in ihrem Leben überhaupt erlebt. Oder ist es möglich, dass die Menschen vernünftige Beziehung zwar in der Kindheit erlebt haben mögen, aber in der Gegenwart akut eine Enttäuschung erlebt und sehr verletzt und gekränkt worden, so dass sie Angst haben, wieder so eine Beziehung aufzunehmen, die einen verletzen könnte. Auf jeden Fall eine große Schwierigkeit mit der Beziehung besteht meistens hier. Und das ist auch ein Zielsymptom in der Suchttherapie. So eine Beziehung, die einen verletzt hat, muss auch zur Sprache gebracht werden, dadurch die Ursache dieser gestörten Beziehung einem klar wird. Es kann schon damit angefangen haben, dass Menschen und der Erziehungsperson, so dass eine Angst, erneut Schmerzen von der Trennung zu erleben, diese Menschen entweder sehr abhängig gemacht hat von stark erscheinenden Menschen oder diese Menschen vermeidet. Auf der einen Seite können solche Menschen extrem selbstständig erscheinen, aber sie leben mit einem ganz, ganz starken inneren Defizit. Und meistens, wenn sie sich abgelehnt, nicht erwünscht, nicht gewünscht gefühlt haben, dann haben sie ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Das bedeutet, eine intensive Beziehung, die uns viel gibt, kommt ja einmal durch die Nähe. Aber je näher man aneinander kommt, desto bereiter muss man sein, sich nackt und bloß seinem Gegenüber zu geben, desto verwundbarer gibt man sich einem anderen. Es können dabei Schmerzen entstehen, aber wenn Sie beide solche Schmerzen verkraften und verarbeiten, dann vertieft sich so eine intime Beziehung oder nahe Beziehung. Dann fühlt man sich mehr und mehr eins miteinander. Wenn aber hier so ein noch nicht bewusst gewordenes, niedriges Selbstwertgefühl da ist, dann sperrt man sich gegen die Nähe der Beziehung. Es mag sein, dass Sie die Menschen an der Oberfläche, ich war mit vielen Menschen, scheinbar gute Beziehung aufnehmen können. Nicht? Hallo, wie geht es dir? Und damit hört es aber auf, wenn man über Persönliches miteinander sprechen muss. Dann sperrt sich dieser Mensch. Dadurch kommt eine zufriedenstellende, tragende Beziehung gar nicht hier zustande in seinem Leben. Oder dadurch, dass dieser Mensch nicht mal so abhängig schon trainiert worden war, klebte dieser Mensch an einem Seelsorger, an einer anderen Seelsorgerin so fest, so dass der gutmeinende Seelsorger oder Seelsorgerin sich fühlt, als ob ihm oder ihr die Kehle zugeschnürt. Ich kann nicht mal atmen. Dieser Mensch nimmt man total ein. So ein einnehmendes Wesen kann auch nicht eine tragfähige Beziehung mit einem anderen oder mit anderen Menschen herstellen. Das muss auch in dieser therapeutischen Situation zur Sprache gebracht werden und darüber reflektiert werden. Und man muss diese Angst durch die Verarbeitung nach und nach zurücklassen, sodass eine vernünftige, tragfähige Beziehung miteinander zustande kommen kann. Dabei ist es wichtig, dass man, wie wir gestern kennengelernt haben, seine eigene Nacktheit und die Wahrheit, auch schmerzliche Wahrheit über sich selbst erkennt und sie akzeptiert und in der Liebe Gottes, in der Gnade Gottes sich angenommen weiß. So ein Erlebnis, wenn es kommt in diesem Prozess, kann wiederum zu einem zweiten Grund- und Schlüsselerlebnis für diese Menschen werden. Ich muss mich nicht vom Menschen abhängig machen, um eine Beziehung, die tragfähig ist, herzustellen, aufrecht zu erhalten, zu fördern, sondern ich gebe und nehme, so wie mein Gegenüber auch gibt und nimmt. Und nicht, dass ich nehme und nehme und nehme und dass der andere geben und geben und geben muss. So eine Beziehungsstörung muss auch hier behandelt werden. Das ist das dritte Zielsymptom. Das vierte Zielsymptom ist, wie wir gestern mit einem Beispiel kennengelernt haben, von einem Hockeyspieler, nicht? Er ist kein Berufshockeyspieler, der gar keine Furcht kannte in seinem Spiel. Aber Spiel war kein Spiel für ihn. Es war ja eine Aktion über Leben und Tod. So eine Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die eigene Sicherheit, das ist das vierte Zielsymptom. Eine selbstzerstörerliche Tendenz, bei der man rücksichtslos seine Aktionen durchführt und somit auch nicht nur für sich selber, aber auch für die anderen eine Gefährdung darstellt. Aber die betroffenen Menschen sind sich dessen nicht bewusst, als ob hier eine Dissoziation vorhanden wäre. Zum Beispiel die nennt man Spritzer oder Schießer oder wie nennt man das? Diejenige, die nicht weil solche Drogen in die Vene, Fixer. Oh, das ist ja das genau, ja, Fixer. Nicht? Sie wissen alle theoretisch, dass so eine also verschmutzte Nadeln, also allerlei mögliche Krankheiten übertragen können, inklusive AIDS. Davon haben sie alle gehört. Aber viele von ihnen sagen, es ist mir egal, nicht? Egal. Sie schätzen die Gefahr gar nicht so ein. Aber wenn sie also genug Abstand genommen haben von diesem Suchtverhalten, dann kommt allmählich so ein normales Bewusstsein zurück gegenüber Gefahrensituationen. Ja, ein anderer. Also er ist so rücksichtslos beim Autofahren. Und ja, mit einem solchen Menschen möchte ich überhaupt nicht zusammenfahren. Er beachtet nicht Signale und auch Gefahrensituationen oder potenzielle Gefahren. Überhaupt nicht. Und er schimpft andere, ohne süchtig zu sein. Gibt es auch solche Menschen, aber also auf der Straße sieht er lauter Kriminelle. Aber er ist eine Ausnahme, nicht? Wobei er ein krimineller Autofahrer ist. Aber so ein Symptom ist also ein Zielsymptom, das auch in einer solchen therapeutischen Situation behandelt werden muss. Also Arbeitssüchtige, sie sind auch rücksichtslos. Ja, wenn es um die Arbeit geht und um Anerkennung geht. Auch Spieler, sie sind rücksichtslos in Bezug auf ihre realistische Finanzen. Kaufsüchtige oder Brandstiftungssüchtige, nicht wahr? Und auch also Stehsüchtige, diese Kleptomanen, sie sind rücksichtslos. Und letzten Endes sind sie alle selbstzerstörerisch. Auch anderen zerstören sie auch mit. So eine klare Abgrenzung. Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Was ist gesund und was ist nicht gesund? So etwas haben sie meistens nicht gelernt oder nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip haben sie es verlernt. Sie müssen wieder neu lernen, sich fürchten vor Situationen, vor Gegenständen, vor Orten, wovor man sich fürchten soll. Denn Furcht und Angst ist nicht ein Zeichen der Schwachheit, sondern das ist auch ein kreatürlicher Überlebensinstinkt. Ja, sie haben irgendwo anders eine Furcht und Angst, aber nicht in Bezug auf realistische und vernünftige Lebensführung. Das muss auch in der therapeutischen Situation neu gelernt werden. Das sind Ergebnisse von dieser zwanghaften Wiedergutmachungsversuche, die sich aber in Suchtverhalten gezeigt hat. So, damit sind wir wieder zu einem vorübergehenden Schluss dieses Unterrichtes gekommen. So, Fragen. Bitte schön. Ja, das ist also sehr, sehr wichtige Frage. Vielen Dank für diese Frage. Wenn man nicht aufpasst, wissen Sie, wiederum das Prinzip des Suchtverhaltens ist ja das Erlebnis. Durchaus ist es möglich, dass dann ein Suchtverhalten von einem Gebiet ins andere, weiter übertragen wird, nicht? Oder einfach umgeschichtet wird. Und heute sind viele Suchtkranken oder süchtige Menschen nicht mehr von einer Sache süchtig, sondern von vielen Sachen süchtig. Beziehungsweise diese Umschichtung von Suchtverhalten ist sehr deutlich. Nicht? Und wenn man nicht darauf unser Augenmerk nicht richtet, dann kommt dieses Problem auf, dass man von der Gruppe abhängig wird und von dem Gruppenerlebnis abhängig wird, so dass in einer solchen therapeutischen Gruppe auch darauf angesprochen werden muss, wie man süchtig wird, beziehungsweise wovon man eigentlich süchtig wird. Und daher, ich war zu einem geheilten Menschen zu werden, obwohl dieser Heilungsprozess ein Prozess ist, unter Umständen ein lebenslanger Prozess ist. Aber ein heiler Mensch muss auch, in der Lage sein, nachdem man etwas gewonnen hat, es auch wieder loszulassen. Und somit auch ein Teil Wüstenerlebnisses auch als ein Bestandteil des eigenen Lebens zu akzeptieren. Nicht nur das Gute alleine, sondern auch Wüstenerlebnis gehört auch zum Leben. Und so eine Gruppe zurückzulassen, gehört auch zu einem Wüstenerlebnis. Ist es verständlich, was ich meine? Ja. Bitteschön. Ich frage mich auch, die Antwort wird nicht einfach sein, nicht? Aber entweder haben sie nie irgendeine Hilfe erfahren oder es gab eine dramatische Veränderung, was ja auch heute noch geschieht, wodurch man von diesem Suchtverhalten frei geworden wäre, obwohl man diese Menschen genau untersuchen müsste, ob das Suchtverhalten von einem Gebiet ins andere umgeschichtet worden wäre. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder insgesamt waren die Menschen nicht so isoliert wie heute. Der Individualismus, dieser Gesellschaft zugrunde gelegt wird, hatte viele Menschen sehr einsam werden lassen. Nicht nur einsam, sondern auch man muss in diesem Individualismus so einen Konkurrenzkampf mit anderen fechten, anstatt in einer Zusammengehörigkeit selbstverständlich seinen Platz zu haben und auch zu besitzen. Solange die Gesellschaft noch kollektiv und kollektiver war als individualistisch, war es möglich, dass so ein Manko, das man heute in seinem persönlichen Leben und emotionalen Leben erlebt, nicht so stark gewesen wäre. Man war angenommen und integriert in einer bäuerlichen Gesellschaft zum Beispiel, nicht? Und jeder hatte seinen Platz, der aufgefüllt werden musste von diesem spezifischen Menschen. Bitte schön. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, dann ganz gewiss so. So dass das sind also meine Gedanken. Aber es muss noch einmal richtig untersucht werden, nicht? Frustrationserlebnisse gab es, solange Menschen da sind. Und wie man mit diesen Frustrationen umgegangen ist, das muss man richtig untersuchen, auch in Bezug auf suchthaftige Verhaltensweise, nicht? Ob man dann vielleicht nicht nur in diesen sichtbaren Formen von Suchtverhalten, die uns bekannt sind, sondern in einem anderen Bereich doch zwanghaft und auch schließlich ja, suchthaft geworden wäre. Möglich. Möglich ist es. Bitte schön. Dann, ja, zuerst. Ja, Sie sind, ja.
Also manchmal brennt sich der Gedanke auf, ob nicht vielleicht die Aufmerksamkeit auf seelische Defizite und Probleme dieser Art das Leiden an diesen Problemen noch verschärft und verstärkt. Wir sprechen so oft davon, dass die Vogelperspektive wichtig wäre, das Bewusstsein und Verständnis für die Abläufe, die da vor sich gehen. Das leuchtet mir ein, aber ein leiser Zweifel bleibt. Ob das wirklich nur hilfreich ist oder nicht vielleicht bestimmte Probleme noch radikalisiert.
Ja, ich stimme mit Ihnen überein. Die Möglichkeit besteht, so dass auch in der Therapie durchaus man sehr aufmerksam sein muss und auch bleiben muss, dass die Unterstützungen, die ja von dem Therapeuten ausgehen, diese Radikalisierung oder Versteifung der eigenen Probleme beitragen, nicht? Das ist durchaus möglich, denn damit kann man ja auch einen gewissen Gewinn an Aufmerksamkeit und an guten Zuhörer auch erleben, so dass dieser Krankheitsgewinn nicht wahr, stärker wird als der wirkliche Gewinn von den eigenen Leiden und Problemen frei zu werden. Diese Möglichkeit ist gegeben. Und es hängt daher auch sehr wahrscheinlich davon ab, inwieweit so aufmerksam so eine Sitzung oder Therapie oder Seelsorge durchgeführt werden muss. Und unterm Stände muss auf diese Gefahr auch angesprochen werden in einer solchen therapeutischen Situation. So wie ich war vorhin von Ihnen diese erneute Abhängigkeit von der Gruppe oder von Menschen zur Sprache gebracht worden war. Das kann genauso passieren, nicht? Ja. Ja. Ja, es muss natürlich parallel laufen, nicht wahr? Also eine Seite der Geschichte ist, je klarer man die eigene Position definieren kann, im großen Zusammenhang, wodurch man zu einem solchen Konflikt oder Suchtverhalten gekommen ist, je klarer man es erkennt, desto besser gelingt es einem, sich davon zu trennen und Abschied offiziell, also davon zu nehmen. Es war meine Geschichte gewesen. Nicht? Aber auf der anderen Seite, aufgrund dieses sekundären Gewinns, dass man so ein Leid hat, durch die Erhöhung der Reflektiertheit. Muss man auch dabei bedenken, dass man nicht so davon abhängig werden darf. Es muss parallel laufen. So stelle ich mir jetzt vor. Man kann nicht, deshalb zu den Leuten sagen, denk nicht und fühl nicht, nicht? Und tu nicht so. Das wäre, wenn es damit, alles besser würde, dann bräuchte man nicht sicherlich so eine Arbeit zu machen. Aber so geht es ja auch nicht, nicht wahr? Sie müssen denken, sie müssen fühlen und sie müssen auch, nicht wahr, lernen, ihr eigenes Leben auf andere Gleis zu stellen. Dafür ist diese Reflektiertheit doch hilfreich, auch notwendig, nicht wahr? Aber man muss erwägen.
Eine solche Therapie zum Beispiel auch wirklich für Leute, die dann solche Reflexionen nicht mehr nachvollziehen können. Also ist jede Person, sagen wir mal, aus jedem sozialen Mittel in der Lage, durch eine solche Therapie zu erfahren?
Also, Sie sind sehr gut. Also Ihre Frage ist unwahrscheinlich gut. Ja, Sie haben total, nicht wahr, so da rein geschaut. Nein, Sie haben ganz recht. Es gibt Menschen, die so eine Reflektiertheit überhaupt nicht gelernt haben. Auch sehr wahrscheinlich intellektuell nicht in der Lage sind, so viel zu reflektieren. Dennoch, nicht wahr, an verschiedenen Erlebnissen süchtig geworden, nicht? Es gibt eine andere Therapiemethode, die kognitive Verhaltenstherapie genannt wird. Gewisse Zusammenhänge müssen Sie schon lernen, nicht wahr? Zwischen den Auslöser des Suchtverhaltens und das Ergebnis. Aber gleichzeitig müssen diese Menschen so ein Verhalten erlernen, das ohne Sucht, ohne Abhängigkeit einen lebensfähig macht. Und diese Menschen gehen dann ganz salopp gesagt durch eine Lebensschulung hindurch. So einen therapeutischen Rahmen gibt es, nicht? Und in diesem Rahmen brauchen Sie nicht über die früheste Kindheit nachzudenken, sondern Sie lernen ein pragmatisches, realistisches und auch tragfähiges Verhalten, womit Sie Ihr Leben, nicht wahr, getrennt von Verführungen und Suchtverhalten weiter sinnvoll führen können. So eine Lebensschulung ist für diese Gruppe von Menschen sehr wichtig. Aber wenn man einfach nicht mehr dazu neigt, über alles zu reflektieren, für diese Leute ist so eine Lebensschulung primitiv und so etwas kann ich immer nicht mehr so, dass so ein Widerstand hier aufkommt und solche Menschen gewinnen gar nichts von der Lebensschulung, nicht? So dass die Therapie nicht nur so und dann verschiedene Zweige und Möglichkeiten aufweisen muss. Und Suchttherapeuten arbeiten deshalb auch eklektisch. Also für diese Menschen ist das also passend, für die andere ist das andere passend. Ja. Aber Schwester,
es ist ja auch so, dass man selber bei einem anderen im Suchtverhalten oder im Krankheitsverhalten eher registriert, als er sich selber sehen kann oder wahrhaben will. Und wenn er sich registriert und für sich da auch ein Stück weit eine Aufgabe sieht, dem jetzt da rauszuhelfen, welche Schritte sind dann sinnvoll sind, um ihn dann auch zu einer gezielten, wirklich guten therapeutischen Maßnahme zu helfen, ihn dahin zu bringen, dass
er offen ist. Ja, eine sehr gute Frage wieder. Ja, es gibt natürlich verschiedene Schwergrade eines solchen Verhaltens, nicht? Und solange solche Suchtverhalten nicht unbedingt sich und anderen dermaßen stört, dann kann man ja also als Mitmenschen oder als Familienangehörigen vielleicht noch das akzeptieren. Wenn aber sich selbst und auch andere Menschen dadurch Schaden erleidet oder extrem das Zusammenleben schwierig wird, dann ein Vorschlag. Müssen die Menschen, die dieses Verhalten eines bestimmten Menschen als krankhaft übersteigert oder störend empfinden, geschlossen mit diesen Menschen sprechen über das Verhalten. Wenn sie nicht geschlossen es tun, dann wird dieser Betreffende so viele Einfälle haben und diese Einfälle einsetzen, dass diese Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Die Menschen, die diese Menschen umgeben, müssen daher eine gute Kommunikation miteinander haben. Und ich denke gerade dann jetzt als ein Beispiel einen Alkoholiker in der Familie. Und er gibt ja nie zu, dass er Alkoholiker ist oder von dem Alkohol abhängig ist. Er wird sagen, jederzeit kann ich aufhören. Morgen kann ich aufhören. Und er hört nicht auf. Familienangehörigen leiden. Der Hausarzt hat das auch gemerkt. Vielleicht Pastor der Gemeinde hat die Not der Familienangehörigen erfahren, beziehungsweise hat er auch vielleicht irgendwo gemerkt, dass dieser Betreffende durch sein Trinken, also sich und anderen Menschen, schadet. Dann muss dieser Mensch einmal in seinem Haus oder irgendwo in einem Ort eingeladen werden, alle Familienangehörigen, Pastor und Arzt, müssen zusammenkommen, um zu diesen Menschen zu sagen, das und das ist wirklich passiert und es ist auf deinen Alkoholismus zurückzuführen. Der Arzt bestätigt und der Pastor hat auch bestimmte Dinge festgestellt und spricht zu ihm, dass es nicht so weit geht, aber dass es eine Hilfe gibt. Wenn so eine geschlossene Konfrontation über das Suchtverhalten von diesen bestimmten Menschen stattfindet, dann gäbe es so einen effektiven oder eine effektive Möglichkeit, dass dieser Mensch sagt, okay, wenn ihr alle so sagt, dann ja, brauche ich halt eine Hilfe oder gehe ich zum Arzt, gehe ich zum Fachmann. Wenn so eine geschlossene Konfrontation nicht da ist, dann wird er immer irgendwo durchschlängern und sein Verhalten fortsetzen. So, das ist also natürlich ein extremer Fall. Aber so eine geschlossene Konfrontation kann unter Umständen die einzige Möglichkeit sein, diese Menschen darauf anzusprechen, beziehungsweise zu motivieren. Und größtenteils von Menschen, die zu einem Suchtzentrum oder Therapiezentrum für die Suchtkranken eingewiesen werden, kommen nie freiwillig. Nicht? Es ist nur wenige Prozent, die ja freiwillig dahin gehen, sondern sie sind alle fremd motiviert worden. Aber wenn sie 3 Monate mindestens abstinent geblieben sind, ich denke jetzt an diesen Alkoholismus nach wie vor, dann kommt diese Vernunft wieder zurück. Denn in diesem vergifteten Zustand sind sie nicht in der Lage, über sich selber objektiver zu reflektieren. Natürlich gibt es andere Suchtverhalten, nicht? Aber wenn solche Suchtverhalten im sozialen Bereich, familiären Bereich und auch persönlichen Bereich solche Schaden schon anrichtet, dann muss ja der Grundgedanke, inwieweit so eine geschlossene Konfrontation mit diesen Menschen möglich ist. Das mag von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Aber das kann diese Menschen überzeugen. Also wenn ihr alle so geschlossen steht, dann bleibt mir kein anderer Weg übrig, als zur Therapie zu gehen. Das wäre eine Möglichkeit, aber eine sehr harte Möglichkeit. Nicht? Aber das ist ja etwas, was wir erleben, nicht wahr? Wenn Frau oder Kind oder zwei Kinder oder Freund über das Problem, also im Einzelnen mit diesen Menschen spricht, passiert meistens überhaupt nichts. Daher diese Geschlossenheit.
Aber diese Direktkonfrontation löst ja mit Sicherheit bei den Betroffenen ein Stück weit ein Schockerlebnis aus. Dass die anderen so weit geschaut und erkannt haben, wie er sich eigentlich selber gar nicht sehen will oder gesehen hat, kann ja damit auch eine ganz große Aggressivität dann auftreten, die weitere Schritte blockiert.
Ja. Die Gefahr besteht, aber die andere Möglichkeit besteht auch darin, nicht? Je nachdem, wie so eine Konfrontation stattfindet, davon wird es abhängen, wenn die Menschen diesen betroffenen Menschen verurteilen, nicht wahr? Und wenn das in erster Linie vermittelt wird, dann ist es natürlich so ein Negatives möglich. Aber wenn Liebe und helfen wollen authentisch vermittelt wird, dann wird dieser Mensch nicht mal diese Botschaft auch wahrnehmen, sehr wahrscheinlich wahrnehmen. Ihr meint es gut mit mir, so dass eine Motivation positiv gestaltet werden kann. Aber trotzdem würde dieser Mensch natürlich verletzt reagieren, mit Sicherheit wird es ein Schockerlebnis sein. Aber manches Mal braucht man so ein Schockerlebnis im Leben, um wach gerüttelt zu werden, nicht? Und ich wünsche nicht, dass so etwas immer sein muss, aber in den USA und in Kanada gibt es jetzt so ein System, auch Versicherungssystem macht es mit, dass die Angestellten so eines Werkes so eine persönliche Suchthilfe bekommen. Aber die meisten Angestellten sind noch funktionsfähig, aber Ausfälle machen sich bemerkbar aufgrund des Trinkens oder Drogen. Dann kommt der Arbeitgeber, Abteilungsleiter, Sozialarbeiter und Versicherungsmann zusammen, um zu diesen Menschen klar zu sagen, wenn du es weiter machst, dann verlierst du deinen Job, nicht? Deine Stelle verlierst du. Aber wenn du jetzt zur Therapie gehst, dann kannst du diese Stelle noch behalten. Wenn rechtzeitig so eine Konfrontation stattfindet, dann ist es erfolgreich. Und von der Statistik gesehen, 80% von Menschen, die dadurch zur Suchttherapie eingewiesen worden sind, werden abstinent. Und ihre Arbeitsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit wird wiederhergestellt. So lautet die Statistik. So dass man unter Umständen nicht so lange warten darf, nicht? Und warten muss, sondern sobald Ausfallserscheinungen sich bemerkbar machen, packt man. Aber es war noch eine Frage, von Ihnen war das. Gut, ja. Gut, ja. Bitteschön. Ja. Ja. Über die Geschwisterreihe habe ich ausführlich in der Familie als System beschrieben, aber auch in dem Buch, wenn Vorbilder trügen. Aber wenn Vorbilder trügen, ist sehr wahrscheinlich vergriffen. Es kann sein, dass einige Buchhandlung noch Restbestand hat. Oder auch im Bockhaus Verlag mag noch paar Restbestand haben. Aber in diesen beiden Büchern habe ich ziemlich ausführlich gesprochen. Ja. Bitte schön.
Ich würde noch interessieren, was daran sehen, weil in der Kuppeltherapie, in den Kuppeltherapie im Vordergrund ist, dann wäre die Hemmschwelle.
Bitte?
Die Hemmschwelle bei der Kuppeltherapie ist ja auch sehr hoch, mit denen sie dann ihre Patienten umgekehrt erreicht werden, in eine Gruppe zu gehen, wo sie dann wirklich sich einfach anzusprechen.
Ja. Sie haben ganz recht. Nun, diese Hemmschwelle zu überwinden, ist sowieso für einen Suchtkranken schwer. Auch zur individuellen Therapie zu gehen, ist sehr schwer. Überhaupt zu einem Fremden zu gehen, ist schon schwer, nicht? Und meistens ist es doch so, dass zuerst ein Hausarzt oder eventuell Seelsorger oder vielleicht auch ein Nervenarzt aufgesucht wird. Aber wenn einer von der Suchttherapie versteht, dann wird er sehr wahrscheinlich diese Menschen ein Stück motivieren oder begleiten, dass zuerst eine solche spezifische Suchttherapie in der Gruppe durchgeführt wird, um aus einer akuten Suchtgefahr und Situation herauszukommen. Ist nachweislich eine Gruppensituation erfolgreicher als eine individuelle Therapie. In der individuellen Therapie haben Sie gar keine Kontrolle, nicht? Und dieser Mensch würde über so Schönes, Wunderbares zu Ihnen als Therapeutin sprechen, aber sobald er aus dem Sprechzimmer raus ist, kann er alles machen, was er will. Und so hat es eine individuelle Therapie nicht so großen Sinn. Aber wenn jemand überhaupt darauf angesprochen worden ist, dann soll er von Anfang an die Bedeutung und auch Effektivität einer spezifischen Gruppentherapie ausgehen und davon ausgehen und dahingehend diese Menschen motivieren. Aber wenn eine solche Abstinenz ein Jahr oder zwei Jahre da gewesen ist, dann kann dieser Mensch viel besser über alles reflektieren, nicht? Und wenn dieser Mensch eine Nachbehandlung also wünscht, dann soll er auch so eine Nachbehandlung tun. Vor allem, wenn irgendjemand ein denkender Mensch ist und sein Leben auch gedankenmäßig neu ordnen will, für den ist so eine individuelle Therapie sehr hilfreich. So. Ja, die letzte Frage.
Sie haben vorhin gesagt, dass bei der dritten Gruppe der 10 Symptome die mit der selbstzerstörerischen
Tendenz, die Patienten, die
anderen,
die da Leute
fürchten.
Wir
läuft das sehr ein, aber wie können
sie
es lernen?
Ja, das ist auch etwas, was von diesen Menschen gelernt werden muss. Und Aufklärung über medizinische Hintergründe, aber auch Aufklärung, wie solches Verhalten in Form von Suizid oder Selbstbeschädigung oder Fremdbeschädigung sich zeigt. So eine Aufklärung ist eine Möglichkeit. Zum Zweiten, Diskussionen über diese Rücksichtslosigkeit und Selbstzerstörung, beziehungsweise auch Gefahren, die im Leben als solches wahrgenommen werden müssen. So eine Diskussion findet in der Gruppe meistens statt, aber auch in der individuellen Therapie auch. Wobei dann der Therapeut, aber auch als die Gruppe, als heilender Faktor, auf diesen Menschen einreden muss, damit er es lernt, dass es die Dinge gibt, wovor man sich rechterweise fürchten muss. Meistens haben sie so etwas nicht gelernt oder es verlernt aus Protest oder aus diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip, nicht? Wenn es nicht alles ist, dann will ich ja nichts haben, nicht wahr? Und zu diesem Nichts gehört auch sein Leben und seine Sicherheit. So etwas muss diskutiert werden. Und so, dass er einem nach und nach einleuchtet. Ja, so muss man auch nicht leben, sondern muss man anders leben. Das ist ein Lernprozess.
Würden Sie das auch für Möglichkeiten für Ältere, die Suchtkranken, also ich denke zum Beispiel an Spieler, mal bei den Alkoholabhängigen, da gibt es natürlich die Gruppen, aber bei den Spielern, es nimmt ja mehr und mehr zu, ja auch bei uns in Deutschland.
Es gibt auch solche Gruppe, nach dem Prinzip von anonymen Alkoholiker. Das ist keine spezifische Therapiegruppe, aber als Anlaufstelle für manchen kann es eine gute Möglichkeit sein, als Selbsthilfegruppe für die Spieler gibt es auch. Aber sehr wahrscheinlich gibt es wenige Stellen, so in Deutschland, wo eine fachliche, Gruppentherapie für die Spieler angeboten wird, nehme ich an. Ich bin mir nicht ganz jetzt sicher, aber wenn der Spieler mehr und mehr nicht mehr an Zahl zunimmt, dann wird es mit Sicherheit mehr solche Therapieangebote geben. So schätze ich.
Halten Sie das für möglich, die Eltern, die das schon so lange machen, dass sie da rausfinden?
Prinzipiell halte ich es möglich, für möglich. Aber individuelle Schwergrade sind schwer einschätzbar. Davon wird es auch abhängen, aber auch von dem Milieu, in dem dieser Mensch lebt, wird auch abhängen. Ob es also heilendes Milieu ist oder eher zerstörerisches Milieu ist, nicht? Und in der Therapie könnte er gewisse Einsichten bekommen, aber in seinem sozialen Milieu wird er dann so eine Einsicht schnell verlieren, je nachdem, in welchem Milieu er lebt. Von solchen Faktoren hängt es auch sicherlich ab, nicht von dem Wesen des Suchtverhaltens alleine her. Ich denke, Zeit ist gekommen. Ja.